Der Bruder Rosen hat schon gesagt, ich brauche jetzt nicht auf die Uhr schauen, weil bis halb kann ich auch nicht mehr fertig werden, das ist schon ganz klar. Geschwister, ich wünsche euch Gottes reichsten Segen, ihr seid eine wunderbare Gemeinde und eure Schwestern und Brüder kommen auch regelmäßig zu uns in die Gemeinde Weilheim und predigen dort und ich muss sagen, ihr gehört zu meinen Lieblingspredigerinnen und Predigern. Also ich freue mich immer, ich will jetzt gar keine Namen nennen, aber das ist für mich immer was Besonderes, eine schöne Botschaft. Ja, ich möchte mich noch vorstellen für die Geschwister, die uns nicht kennen. Meine Frau Regina und ich, wir kommen aus Peiting, das ist im westlichen Teil des Landkreises. Man spricht da nicht mehr oberbayerisch, sondern schon etwas schwäbisch, ein bisschen anders. Meine Frau ist Krankenschwester und medizinische Fußpflegerin. Und ich bin schon in Rente und ich bin noch als Schuldnerberater einmal in der Woche tätig. Das ist eine umfassende Tätigkeit. Vor allem Jugendliche mit Handyschulden und Internetgeschichten, ein Dauerthema. Ich möchte euch... Ja, vielen Dank. Ich möchte euch auch noch Grüße vom Bruder Seltenheim ausrichten, unseren ehemaligen Prediger aus dem Bezirk. Wir hatten ihn vorletzte Woche in Dänemark besucht. Da waren wir in der Gemeinde Nerim, das ist so der Verbandssitz, glaube ich, von Dänemark. Und wenn man in einem anderen Land ist, ist man immer gespannt, wie ist das so. In New York war ich mit meinem Sohn mal in der Gemeinde, da fing die Schule um 10 Uhr an, und die war um 13:30 immer noch nicht zu Ende. Das kann da schon passieren. In Dänemark war ich auch gespannt, da war es dann so, es wurden alle Strophen gesungen, wie die Schwester Czarnicki wollte auch die Strophe 4 noch anstimmen. Es waren alle 8 Strophen oder was es ist, die werden einfach gesungen. Aber man hat den Vorteil, man darf sitzen bleiben. Also da geht es dann schon noch. Was vielleicht ungewohnt ist, man bleibt auch während des Gebetes sitzen. Also nur zum Schlussgebet steht man dann irgendwo auf. Also andere Länder, andere Sitten, so ist es halt so. Wir sind es halt nicht so gewohnt, kann man auch sagen. Ich habe jetzt nicht so eine reine Kindergeschichte, aber trotzdem. Es ist ja oft so, dass wenn man als Kind oder irgendwo was sieht, vielleicht eine Puppe oder irgendwo, dann würde ich sagen, na, ich hätte ganz gern auch diese Puppe. Und wie komme ich jetzt zu dieser Puppe? Ich habe zwar eine alte Puppe, könnte ich da irgendwie einen Tausch machen oder so, dass ich sage, ach, meine Puppe ist besonders schön, willst du sie nicht haben? Und in Wirklichkeit schaue ich schon, ob ich die andere Puppe erwischen könnte. Aber diese Eigenschaften sind ja nicht nur bei Erwachsenen, bei Kindern, sondern auch bei Erwachsenen sehr ausgeprägt. Und da habe ich gleich so eine Anfangsgeschichte, da geht es um Erwachsene, weil die Erwachsenen sind ja nicht besser als die Kinder. Der Erwachsene, von dem ich jetzt berichte, der hat sich auch was besonders ausgedacht. Und zwar stöbert er zum Antiquitätenladen, also wo es alte Geschichten gibt. Und der Laden war halt mit überwiegend Nippers und allem Möglichen gefüllt, wertlose Sachen größtenteils. Und auf dem Boden, da bemerkt der Mann eine wertvolle chinesische Vase. Die kostet, was weiß ich, Tausende von Euro. Und als er sich genauer anschaut, da sieht er, das ist ein ganz kostbares Stück aus der Ming-Dynastie, also schon Jahrtausend Jahre alt. Das ist ein unschätzbarer Wert. Und sie ist mehr wert als alle anderen Dinge in diesem Laden. Und der Besitzer hat wahrscheinlich gar keine Ahnung, wie wertvoll dieses Stück ist. Er hat es mit Milch gefüllt und die Katze trinkt daraus. Und dieser Mann sieht jetzt die Chance gekommen, das Geschäft seines Lebens zu machen. Und er legt sich ganz schlau eine Methode zurecht, wie er die Vase zu einem Bruchteil des Wertes bekommen könnte. Und er sagt zu dem Ladeninhaber, Sie haben da eine ganz außergewöhnliche Katze. Katze, nicht Schüsselchen. Katze. Wie viel verlangen Sie dafür für die Katze? Und da sagt der Besitzer, die Katze ist nicht zu verkaufen. Die hält mir den Laden von den Mäusen frei und die möchte ich schon ganz gern behalten. Aber sagt der Mann, ich möchte sie unbedingt haben. Wissen Sie was? Ich gebe Ihnen 100 Euro für die Katze. Ach, sagt der Besitzer, das ist ja gar nicht wert. Aber wenn Sie sie unbedingt haben wollen, dann gehört sie einfach Ihnen. Und da sagt der Mann, ich brauche aber noch etwas, um die Katze zu füttern. Ich lege noch 10 Euro drauf und nehme auch vielleicht das kleine Schälchen, aus dem sie trinkt. Oh, sagt der Mann, der Ladenbesitzer, das geht nicht. Dieses Schälchen ist tatsächlich eine antike chinesische Vase aus der Ming-Dynastie. Sie ist mein kostbarster Besitz. Aber stellen Sie sich vor, das Witzigste ist, seitdem ich diese Vase habe, habe ich schon 17 Katzen verkauft. Ja. Der Bruder Hermann hat vorher auch von Verhaltensregeln gesprochen. Da sind wir ja sehr erfinderisch. Und jede Kultur hat ihre eigenen Regeln. Die zeigen, wie man irgendwie einem Menschen Wertschätzung zeigen kann. Bei Kindern ist es vielleicht die Frage, kommst du mit mir nach draußen zum Spielen? Da kann man irgendwie Zeichen der Zuneigung zeigen. Später gibt es irgendwelche andere Experimente, es gibt Ringkämpfe, vielleicht auch Prügeleien, die gar nicht so ernst gemeint sind. Und wenn wir älter werden, dann verfeinert sich das Ganze, die Ausdrucksweise. Die Dynamik bleibt aber die gleiche. Und jede Gesellschaft wählt sich ja irgendwelche Formen, wie man jemand willkommen heißt, wie man einen Gast behandelt, wie man jemand wertschätzt, der ihm lieb ist, oder auch, wie man jemand auf ganz feine Weise ignorieren kann oder auch verletzen kann. Da bringt er unsere Sprache, hat er da viele Ausdrucksformen. Und vor diesem Hintergrund gibt es eine ganz großartige Begegnung zwischen Jesus und einer Person. Ich möchte es einfach mal kurz vorlesen. Da steht in Lukas Kapitel 7, die Verse ab 36 bis zum Schluss. Und da steht, es bat ihn aber einer der Pharisäer, bei ihm zu essen. Und er ging hinein in das Haus des Pharisäers und setzte sich zu Tisch. Und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie vernahm, dass er zu Tische saß, im Haus des Pharisäers, brachte sie ein Glas mit Salböl und trat von hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und mit den Haaren ihres Hauptes zu trocknen und küsste seine Füße und salbte sie mit Salböl. Als aber das der Pharisäer sah, der ihn eingeladen hatte, sprach er bei sich, selbst und sagte, wenn dieser ein Prophet wäre, so wüsste er, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sprach, Meister, sage es. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, einer von war 500 Silbergroschen schuldig, der andere 50. Da sie aber nicht bezahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer von ihnen wird er ihn am meisten lieben? Simon antwortete und sprach, ich denke, der, dem er am meisten geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen genetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin und in Frieden. Ja, ich möchte nochmal so auf die Umgangsformen zu sprechen kommen. Ihr wart sicher bei einem formellen Abendessen, vornehme Gäste, es gibt den Hauptgang. Wann fange ich an zu essen? Nachdem die Gastgeberin sich bedient hat oder der Gastgeber? Oder nachdem die Gastgeberin die Gabel in der Hand genommen hat Oder wenn 3 oder 4 Personen schon mal mit dem Essen angefangen haben, kann ich dann anfangen. Oder für mich selber so schnell wie möglich, hastig und so weiter. Und so gibt es ja viele Formalitäten, die man einfach beachten muss. Und zur Zeit Jesu, das sind die Regeln etwas anders. Aber die Dynamik, wie man einen Gast behandelt, wie man mit Menschen umgeht, das ist dieselbe. Und wie wir jetzt gelesen haben, Jesus kommt eines Tages in das Haus eines religiösen Führers. Und Lukas weist uns darauf hin, dass Jesus eingeladen wurde. Er war ein durchreisender Rabbi und man hätte ihn sicher als Ehrengast behandeln müssen. Und dabei gelten bestimmte Regeln. Und die übliche Begrüßung damals war ein Kuss. Der Kuss, das war nicht ein Zeichen von irgendeiner Zuneigung. Er war lediglich eine höfliche Geste, wenn ein Gast gekommen ist. Und der Kuss konnte unterschiedliche Formen haben, abhängig, welchen sozialen Status die beteiligten Personen hatten. Wenn der Gast eine Person vom gleichen Status war, erfolgte der Kuss auf die Wange. Oder wenn ein Kind seine Eltern oder einen Schüler, seinen Rabbi grüßte, war ein Kuss auf die Hand die Regel. Und wenn dieses Ritual unterlassen wurde, das war gleichbedeutend damit, dass man irgendjemand ignoriert. Um es vielleicht in unsere Kultur zu übertragen, wir treffen bei jemandem ein, sind eingeladen, die Tür steht offen, wir gehen rein, die ganze Familie sitzt vor dem Fernseher, wendet den Blick nicht ab, schaut einen nicht an und begrüßt einen nicht. Gegen einen zufällig vorbeikommenden Gast ist das irgendwie unhöflich. Aber ein geladener Gast, das wäre eine bewusste Beleidigung. Und vor einer Mahlzeit war darüber hinaus das Waschen der Füße. Das war ganz obligatorisch. Die Straßen waren staubig. Und wenn der Gast einen hohen Status hatte, übernahm der Gastgeber diese Pflicht. Und wenn nicht, dann überließ er diese Aufgabe einem Diener. Oder ein besonders fauler oder arroganter Gast, der konnte seinem Gast auch das Wasser geben, ja, und dann soll er sich selbst die Füße waschen. Ja. Aber das war schon an der Grenze einer Beleidigung. Etwas so, als wenn man die Gäste auffordern würde nach dem Essen, sie sollen noch das Geschirr waschen, so ungefähr. Und in dieser Geschichte kommt Jesus als Gast in ein Haus und bekommt nichts. Und er ist kein unbekannter Zimmermann. Er ist zumindest in der Öffentlichkeit ein bekannter Lehrer, der viele Menschen anzieht, und zwar nicht nur aus dem eigenen Land, auch aus den Nachbarstädten wie Tyros und Sidon. Doch im Haus des Simon, da erwartet ihm keine Begrüßung, kein Wasser für die Füße, kein Öl für die Hände, nichts. Das sind keine Versäumnisse, über die man einfach hinweggeht. Das ist ein bewusster Schlag ins Gesicht. Jesus wird bewusst beleidigt. Und man kann annehmen, die Situation, der Anwesen, die Atmosphäre, die ist irgendwie geladen. Der Krieg ist erklärt und nun warten alle auf die Reaktion Jesu. Und die Spannung, ihr kennt das vielleicht, wenn die Spannung mit den Händen greifbar ist. Und solche Festessen damals waren öffentliche Veranstaltungen. Jeder konnte zumindest in den Hof reingehen, zuschauen und zuhören. Und eine Frau ist ebenfalls anwesend. Sie ist eine Prostituierte und dem ganzen Ort bekannt. Und sie hat die Lehren von Jesu gehört, vielleicht sogar an diesem Tag. Und irgendetwas hat ihr Herz berührt. Vielleicht fragt sie sich auch, wie sie überhaupt zu dem geworden ist, was sie jetzt tut. Und es legt ja niemand Wert darauf, Prostituierte zu werden. Vielleicht hat es ihr Ehemann sie verstoßen. Und es war die einzige Möglichkeit, finanziell irgendwie zu überleben. Vielleicht wurde ihr Herz verhärtet. Und das war der leichteste Weg, um an Geld zu gelangen. Sie trägt auf jeden Fall eine riesige Wunde der Ablehnung. Vielleicht auch Ablehnung durch ihre Eltern, die nichts mehr mit ihr zu tun haben wollten. Und mit Sicherheit erwartet sie als erwachsene Frau Ablehnung. Und kein anständiger Mensch würde mit ihr sprechen oder sie willkommen heißen oder grüßen. Aber eins ist sicher, die Frau weiß, was es bedeutet, verachtet und unwillkommen zu sein. Und sie sieht an dieser Stelle, wie Simon Jesus behandelt. Sie beobachtet, wie er ignoriert und buchstäblich beleidigt wird. Wahrscheinlich warten die Anwesenden, dass Jesus irgendwie ein paar ungezwungene Worte macht, um die Atmosphäre ein bisschen zu entspannen. Vielleicht eine witzige oder Bemerkung, dass er anscheinend unwillkommen sei und dass er sich vielleicht beleidigt davon macht. Aber das tut Jesus nicht. Er nimmt die Demütigung ohne Protest hin. Niemand stellt sich auf seine Seite, niemand setzt sich für ihn ein. Aber diese Frau, die ja zunächst im Hof war, die kann es nicht ertragen. Sie hat eine Liebe zu Jesus und das drängt an die Oberfläche. Und sie überlegt, was kann sie tun? Sie kann nicht derjenige sein, die ihm den Begrüßungskuss gibt. Das wäre eine unwahrscheinliche Anmaßung. Man stellt sich nur vor, wie die Gäste das überhaupt interpretieren würde. Und dann kommt ihr der Gedanke, sie kann Jesus die Füße küssen. Jemand die Füße zu waschen, das war ein Akt der Erniedrigung. Und jemand die Füße zu küssen, das war ein Akt äußerster Demut. Und sie entschließt sich zu handeln, und zwar schnell. Und stellen wir uns einmal dieses Drama vor. Jesus, es gab ja keine Stühle, da gab es die Teppiche, mit Kissen, Jesus legt sich auf ein Kissen, seine Füße zeigen vom Tisch weg und plötzlich steht eine Frau zu seinen Füßen, die vom Hof zunächst mal zugesehen hat und eindeutig nicht zu den geladenen Gästen gehört und alle schauen wie gebannt zu. Sie kniet sich hin, um ihm die Füße zu küssen, damit ihn überhaupt jemand begrüßt, ihm jemand eine Ehre erweist. Und sie kauert dort, man weiß nicht wie lange. Und dann in dem Augenblick, sie hat wahrscheinlich verzweifelten Mut, da wagt sie es, in sein Gesicht zu schauen. Und sie blickt in Jesu Gesicht und statt Verurteilung, Spott oder Verlegenheit, da sieht sie einen liebevollen Blick. Und ihr steigen Tränen in ihre Augen, ein paar mehr, und dann strömt es ihr über das Gesicht. Und Jesu Füße, von Simon nicht gewaschen, sind nass von ihren Tränen. Und die Frau macht sich Gedanken, wie sie die Füße wieder trocknen kann. Es hat ja keinen Sinn, den Simon um ein Handtuch zu bitten. Der Simon würde ja keins geben. Und spontan lässt sie ihr Haar runter. Das ist ein weiterer Schock, ein Verstoß gegen die Etikette. Eine Frau trägt damals in der Öffentlichkeit ihr Haar immer aufgesteckt. Und sie lässt es in der Gegenwart von Männern schon überhaupt nie offen. Und das gilt als provokativ, wenn man die Haare offen trägt. Und wenn eine verheiratete Frau damals vor einem anderen Mann als ihrem Ehemann die Haare offen trug, das war ein Scheidungsgrund. Außerdem, alle Zuschauer wissen noch, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient. Und mit ihren Haaren trocknet sie Jesu Füße. Und sie hat ein Alabastergefäß voller Öl bei sich. Ein unwahrscheinlich hoher Wert. Und sie leert die Flasche. Das ist ein Akt, das wissen wir, von großer Bedeutung. Sie wird das Öl nicht mehr brauchen. Und sie weiß, Jesu Kopf kann sie nicht salben. Das wäre ungebührlich. Sie ist eine Sünderin, er ist ein heiliger Mann. Also gießt sie das Öl über seine Füße. Ohne Scheu. In grenzenloser Liebe und Dankbarkeit. Und Simon schaut zu. Das Essen verläuft nicht ganz nach Plan. Interessanterweise berichtet ja Lukas nicht, warum Simon Jesus so schäbig behandelt. Vielleicht hat Simon vor, ihn zu brüskieren. Vielleicht wollte er Jesus gerne als Gast in seinem Haus sehen. Aber vor den anwesenden Menschen kann er sich öffentlich nicht mit diesem Rabbi verbrüdern. Vielleicht hat er Angst, seinen Ruf zu ruinieren. Was immer auch sein mag, er distanziert sich von Jesus. Und augenfällig ist deshalb der Unterschied zwischen der Reaktion Simons und der der Frau auf die Situation, in der Jesus sich jetzt befindet. Und als Simon das Drama mit der Frau beobachtet, sagt er sich, wäre er ein Prophet, da wüsste er, wer diese Frau ist. Dann würde er sich auf keinen Fall von ihr berühren lassen. Aber Jesus weiß es, wer die Frau ist, und er weiß, wer Simon ist. Also erzählt er Simon eine kleine Geschichte. Wir haben sie gelesen. Zwei Männer hatten Schuld bei einem Geldverleiher. An dieser Stelle wird das Wort Geldverleiher zum einzigen Mal im Neuen Testament verwendet. Geldverleiher bezeichnet jemand, der sein Geld mit hohen Zinsen ausleiht. Und wer sich verschuldet, war zu jener Zeit nicht sehr angesehen und Geldverleiher waren noch weniger geachtet. Und beide Männer schuldeten Geld und keiner von beiden konnte es zurückzahlen. Und der einzige offensichtliche Unterschied war der, dass der eine höher verschuldet war als der andere. Und der einzig wirkliche Unterschied bestand, dass der mit der höheren Schuld sich bewusst war, dass er sich in einer verzweifelten Lage befand. Und als sie nicht zahlen konnten, so erzählt Jesus, und sich darauf einstellten, alles zu verlieren, im besten Fall im Gefängnis zu landen oder die Kinder würden verkauft in die Sklaverei, wie auch immer, macht er ihnen ein Angebot, dem sie nicht widerstehen konnten. Beiden wird die Schuld erlassen. Nun fragt Jesus Simon, wer von ihnen wird ihn, dem Geldverleiher, am meisten lieben? Wer von beiden spürt die größte Erleichterung, Freude, Dankbarkeit und Liebe für den, der ihm diese Schuld so einfach so gnädig erlässt? Der mit der kleinen Schuld oder der mit der großen Schuld? Und der Simon setzt so eine Antwort an. Das heißt in der Bibel, ich denke oder ich vermute. Ich vermute. Die Antwort ist ja ganz offensichtlich, aber der Simon möchte es nicht zugeben. Er tut so, als ob er irgendwie nachdenken müsste und sagt dann, ich denke oder ich vermute der mit der großen Schuld. Und Jesus entgegnet ihm schon mit einer Portion Humor. Simon, du hast recht. Du hast recht. Und nun schließt sich eines der großartigsten Gespräche der ganzen Bibel auch an. Und im Text steht, dass Jesus sich der Frau zuwendet, aber weiterhin zu Simon spricht. Das ist eine unwahrscheinliche Dynamik. Er spricht in die eine Richtung, schaut aber in die andere Richtung. Das können wir uns so bildlich mal vorstellen. Und bis zu diesem Moment fand das Gespräch zwischen Jesus und Simon statt. Und nun spricht Jesus weiterhin zu Simon, aber sein Blick ist auf die Frau gerichtet. In deren Augen wiederum blicken auf Jesus. Und indem er eine Person anschaut, während er mit der anderen spricht, da zwingt er Simon dazu, dahin zu schauen, wohin er Jesus schaut. Und was er sieht. Er lädt Simon buchstäblich ein, zu sehen, dass das, was da auf seinem Fußboden liegt, ein kostbarer Besitz Gottes mit einem unschätzbaren Wert ist. Und indem er sich der Frau zuwendet, lässt er auch der Frau eine Botschaft zukommen. Er sagt ihr im Grunde, dass seine Worte zwar an Simon gerichtet sind, aber auch ihr gelten. Sie hat ihm mutig ihre Liebe gezeigt, nun zeigt er mutig seine Liebe. Und jeder im Hof schaut zu. Und Jesus ist nicht nur derjenige, der ihr vergibt, er wird zu ihrem Beschützer. Zu ihrem Beschützer, Anwalt und Freund. Sie wollte für ihn eintreten, nun tritt er für sie ein. Er sagt zu Simon, sieh diese Frau an. Simon sieht sie nicht. Er sieht Ausschussware, ein so unreines Gefäß, das er nicht einmal verwenden würde, um seine Katze zu füttern. Er sieht überhaupt nicht, was Jesus sieht. Jesus sagt, ich kam in dein Haus und du hast mir kein Wasser für die Füße gereicht. Und Jesus ist an dieser Stelle ja demütig und zurückhaltend. Er merkt ja nicht einmal an, dass Simon ihm persönlich die Füße hätte waschen müssen, da er ein Rabbi ist. Und er weist nicht darauf hin, dass er als Ehrengast behandelt hätte werden müssen. Er sagt nur, dass Simon ihm wenigstens Wasser hätte anbieten sollen, was man auch für den Gast mit dem niedrigsten Status gemacht hätte. Dann sagt Jesus, sie aber hat mir die Füße mit Tränen gewaschen und mit ihren Haaren getrocknet. Sie machte aus einer ganz gewöhnlichen Geste der Höflichkeit einen Ausdruck ihres Herzens. Du gabst mir keinen Kuss zur Begrüßung. Und auch hier ist Jesus bescheiden. Er sagt nicht, du hast mir die Hand nicht zur Begrüßung geküsst. Das wäre mindestens die Geste, die ein Schüler seinem Lehrer als Achtung erweist. Und jemand, der sich Jesus ebenbürtig fühlte, hätte ihm auf die Wange geküsst. Und Jesus sagt nur, dass der Kuss ja völlig ausgelassen worden ist. Sie aber hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seit ich hier bin. Die Frau kniet immer noch auf dem Boden und küsst Jesu Füße, während ihre Tränen weiterfließen. Du hast meinen Kopf nicht mit Öl gesalbt, sagt Jesus. Wobei er herkömmliches Olivenöl meint. Sie aber hat mir die Füße mit kostbarem Öl eingerieben. Und es kostete sie alles, wahrscheinlich ihr ganzes Vermögen, ihr Geld und ihren Lebensunterhalt. Und Jesus sagt, darum sage ich dir, ihre große Schuld ist vergeben worden. Und können wir uns vorstellen, als Jesus ihr da in die Augen schaut und vor der ganzen Gruppe verkündet, deine große Schuld ist dir vergeben worden. Und aus diesem Grund liebt diese Frau so überschwänglich, und wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und wem wenig vergeben ist, der liebt wenig. Und es lohnt sich ja darauf zu achten, was Jesus in dem Gleichnis nicht sagt. Er sagt nicht, Simon, du bist ein gerechter Mann, du hast eigentlich kaum gesündigt, du brauchst eigentlich nicht so viel Gnade. Das Problem ist, dass Simon bei sich selbst nur wenig Sünde wahrnimmt. Und das macht es für ihn so schwer, sich von einer Gnade überhaupt überwältigen zu lassen. Und er ist wahrscheinlich überzeugt, dass Gott mit ihm ein ganz gutes Geschäft macht. Er hält sich für jemanden, der nur eine kleine Schuld hat. Und diese Frau, sagt Jesus, die Frau kommt zu Jesus, der ein ganzes Leben von Sünde entstellt ist. Und sie kniet vor ihm nieder und bringt ihr reuiges Herz. Und insgesamt in dieser jüdischen Gesellschaft Da verbieten ja strenge Regeln, was sich hier überhaupt ereignet hat. Jesus dürfte ja dieser Frau nicht mal gestatten, ihn zu berühren. Und weil sie es dennoch tut, gilt er als unrein. Und er teilt ihre Unreinheit. Jesus ist bereit, den Schmerz ihrer Schuld auf sich zu nehmen und diese Erniedrigung mitzutragen. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Und Jesus schaut die ganze Zeit, während er mit Simon spricht, auf die Frau. Und nun spricht er sie direkt an. Dein Vertrauen hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Und diese prostituierte Frau, die kennt ja viele Emotionen. Angst, Schuld, Schmerz, Wut, Sehnsucht, Scham, selten Freude und sicher viel Einsamkeit. Aber Frieden, den hat sie nie gehabt. Und Jesus sagt im Grunde, geh in deinen Frieden, den diese Menschen, die dich verurteilen und verachten, nichts anhaben können. Trage deinen Kopf hoch, geh hier nicht als Verachtete, geh hier als Tochter weg. So groß ist die Macht der Liebe. Da komme ich schon langsam zum Schluss. Die Fähigkeit, Menschen wertzuschätzen, das gehört zu den rarsten und kostbarsten Gaben der Welt. Und schätzen wir also, was Gott schätzt. Es gibt noch eine alte Geschichte über einen armen Reisenden, der erstaunt ist, welchen Empfang ihm in einem Kloster, wo er an die Tür geklopft hat, bereitet wird. Er bekommt ein üppiges Mahl, wird in das beste Zimmer geleitet, bekommt neue Kleider, die die Lumpen ersetzen, in denen er gekommen ist. Bevor er das Kloster am nächsten Tag verlässt, macht er gegenüber dem Abt eine Bemerkung, wie gut er behandeln würde. Ja, sagt der Abt, wir behandeln unsere Gäste immer so, als ob sie Engel wären, nur um ganz sicher zu gehen. Wir behandeln unsere Gäste immer so, als ob sie Engel wären, nur um ganz sicher zu gehen. Mein Schlusssatz, wem viel vergeben wird, der liebt auch viel. Und lassen wir uns, wie diese Frau, von Jesu Liebe umgeben. Diese Liebe, die so unwahrscheinlich grenzenlos ist. Und geben wir diese Liebe an unsere Mitmenschen weiter. Und auch an die, die wir vielleicht gering schätzen. Und der Herr möge uns dazu helfen. Amen.